setze ich kollegiales Feedback zielführend ein? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung?
Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr bei uns richtig.
Die SE-Akademie ist euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung.
Mit David,
Betty und Helge, den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis.
Hallo und schönen guten Abend allerseits. Willkommen zu einer weiteren Folge der SE-Akademie zu Luhmanns Systemtheorie. Heute wollen wir uns die Frage in den Blick nehmen, welche Rolle Luhmanns Systemtheorie eigentlich in der Beratungspraxis und in der Praxis der Schulentwicklung spielen kann. Wir sind damit angekommen in der Akademie in Teil 2. Teil 1 hatte die theoretischen Grundlagen der Systemtheorie beleuchtet und in zentrale Begriffe eingeführt, wie den Begriff der Autopoiesis, den Begriff der strukturellen Kopplung und die drei Begriffe Sinn, Verstehen und Beobachtung in der letzten Folge. Für alle, die diese Folgen bisher nicht gehört haben und sich jetzt noch nicht so richtig viel mit Luhmann beschäftigt haben, für die macht es wahrscheinlich Sinn, sich den ersten Teil der Akademie anzuhören, wo in diese Grundperspektiven der Systemtheorie eingeführt wird, weil diese Gedanken jetzt heute schon eine Voraussetzung sind, um das nachvollziehen zu können, was jetzt im Kontext des Praxisbezugs der Theorie heute thematisiert wird. Also wäre meine Empfehlung tatsächlich, wenn man jetzt noch nicht so stark drin ist, sich das nochmal vorher anzuhören, weil sonst fehlt vielleicht ein bisschen die Anschlussfähigkeit heute. Ja, Titel der Folge: Luhmanns Systemtheorie in der Beratung und Schulentwicklung. Und ich habe die Folge in mehrere Oberpunkte gegliedert, die so ein bisschen den roten Faden von heute bilden sollen. Aber bevor ich auf diese Oberpunkte komme, würde ich gerne so wieder so einen kleinen Disclaimer einbauen. So die zentrale, ja, Perspektive, die ich gerne zu Beginn einbringen möchte. Die Grundperspektive: es gibt keine Methodik beraten mit Luhmann oder beraten mit Luhmanns Systemtheorie. Aus meiner Perspektive macht das keinen Sinn, weil die Systemtheorie von Niklas Luhmann oder die allgemeine Systemtheorie eben kein Handwerkskasten ist, sondern vielmehr eine sehr holistische Theorie, die mit einem sehr eigenen Begriffsinstrumentarium Welt beschreiben möchte, aber die nie den Anspruch vertreten hat, irgendeine Praxisrelevanz zu haben im Sinne von Verwertbarkeit. Das hat Luhmann auch selber mehrfach gesagt, sodass alles, was ich jetzt gleich im Folgenden sage, über die Nutzbarkeit oder Nützlichkeit der Theorie nicht missverstanden werden sollte als: ich nehme jetzt meinen Luhmann-Werkzeugkasten mit und gehe damit in eine Beratung oder gehe damit in eine Schulentwicklung oder in eine Leitungssitzung meiner Schule, sondern das Ganze auf einer deutlich grundlegenderen Ebene ist, einer Frage der Perspektivierung und Haltung. Auf der Internetseite von uns sind ja verschiedene Quellen, auch Hintergrund, Literatur angegeben und auch ein paar Aufsätze, die online verfügbar sind, verlinkt. Und gerade auf diese verlinkten Aufsätze werde ich mich heute deutlich mehr beziehen als in den letzten Folgen und auch daraus zitieren. Einfach um da auch ein Angebot zu machen, der, wer sich tiefer damit beschäftigen möchte, wirklich auch diese Stellen in den Aufsätzen nochmal nachlesen zu können und da auch nochmal mehr Kontext zu kriegen, was jetzt den Rahmen von so einer Podcast-Folge heute sprengen würde. Zu diesem kleinen Einwurf: es gibt keine Methodik beraten mit Luhmann, würde ich gerne aus einem dieser Aufsätze direkt zitieren, und nämlich zwar aus dem Aufsatz von Tietke, der darauf auch eingeht. Und er schreibt: die soziologische Systemtheorie ist also nicht als Leitwissenschaft für irgendeine Praxis konzipiert, sondern folgt ihren eigenen internen Präzisions- und Konsistenzansprüchen. Darin ist sie der Mathematik vergleichbar, deren Ergebnisse, Axiome, Sätze, Formeln, Kalküle zwar praktisch genutzt werden können, die sich aber als spezifische Denkkultur und Sondersprache nicht am Problem der empirischen Welt abarbeitet und intern ausdifferenziert, sondern mit selbst erzeugten Problemen und idealen Objekten beschäftigt ist. Also letzten Endes ihr diese Referenz, die Tiet gemacht oder diesen Vergleich, den er zieht zur Mathematik, den finde ich ziemlich treffend. Auch die Mathematik ist eine unglaublich präzise und sehr, sehr analytische Wissenschaft. Aber viele Dinge, die in der Mathematik entwickelt werden, haben gar nicht den Anspruch, jetzt direkt in der Realität irgendwie nutzbar sein zu können. Sie haben aber auf einem abstrakteren Level, auf einer abstrakteren Ebene durchaus Praxisbezüge oder können helfen, in der Praxis bestimmte Perspektiven einzunehmen und sind damit vielleicht mittelbar hilfreich für die Praxis. Und ich glaube, da ist eine ganz gute Analogie für die Frage, welchen Nutzen die Systemtheorie von Luhmann für Beratung, Coaching und Schulentwicklung haben kann. Also was bringt Luhmanns Systemtheorie jetzt für Organisationsberatung und für Schulentwicklung? Luhmann selber hat mal auf eine Frage geantwortet, die für einen ähnlichen, auf einen ähnlichen Kontext sich bezogen hat, nämlich auf einen therapeutischen Kontext, welchen Nutzen seine Theorie denn da hat. Und das würde ich jetzt auch gerne zitieren. Das ist jetzt ein direktes Zitat von Luhmann, nachzulesen im Aufsatz von Molter und Nöcker, der auf der Homepage verlinkt ist, wo Luhmann sagt, Beraterinnen sollten dafür sorgen, dass Kommunikation anregungsoffen für Zufälle ist, dass die Gelegenheiten häufiger kommen, als sie von selbst kommen würden. Wie kann man von vornherein ein System in der Kommunikation so anlegen, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass irgendetwas so Nutzbares gesagt wird, obwohl man das nicht voraussehen kann? Und ich finde, in dem Satz von Luhmann steckt sehr viel drin, was der Nutzen der Systemtheorie für Beratung und Organisations- und damit auch für Schulentwicklung sein kann. Und das möchte ich jetzt in 4 Oberpunkten heute ein bisschen klarer gegliedert darstellen. Ich stelle jetzt einmal als erstes meine Oberpunkte vor und werde die dann einzeln durchgehen. Den ersten Zugewinn, den ich in Luhmanns Systemtheorie sehe, ist, dass durch meine Perspektive auf Kommunikation und autopoetische Systeme, die ich einnehmen kann, wenn ich mich mit Luhmann beschäftigt habe, ich Übersetzungsfehler, die aus struktureller Kopplung entstehen, sichtbar und damit auch bearbeitbar mache im Kommunikationssystem. Zweitens, ich erlebe es, dass ich durch eine Auseinandersetzung mit Luhmann einen unglaublichen Zugewinn an Tiefenschärfe und Problembewusstsein habe für soziale Interaktion. Und dass hier eben die Perspektiven der Beobachtung erster und zweiter Ordnung mir helfen, Lösungsoffenheit in Kommunikationssystemen aufrechtzuerhalten. Ne? Wie gesagt, gleich mehr dazu im Einzelnen. Ein dritter Punkt, den ich auch schon in den vorangegangenen Folgen mehrfach erwähnt habe, ist, dass meiner Perspektive Luhmanns Systemtheorie mir dabei hilft, eine unglaubliche Gelassenheit zu entwickeln, wenn mir Nichtverstehen begegnet im Kommunikationssystem. Oder wenn ich soziale Systeme und psychische Systeme erlebe, die sich nicht entwickeln, also zumindest aus meiner Beobachtung sich nicht entwickeln, weil das nach Luhmanns Theorie oder Perspektive auch der Normalzustand ist. Und schließlich ein Punkt, den Luhmann selber so betitelt hat, die brauchbare Illegalität. Was es damit auf sich hat, kommen wir dann relativ am Ende der Folge zu. Ich gehe diese 4 Punkte jetzt nochmal im Einzelnen durch und versuche ein bisschen genauer deutlich zu machen, welchen Zugewinn ich da in der Systemtheorie sehe. Kommen wir zu Punkt 1. Übersetzungsfehler sichtbar und bearbeitbar machen. Wenn man noch ein bisschen zurückgeht in unsere vorherigen Folgen und nochmal die zentralen Begriffe rauszieht, dann hatten wir den Begriff der Autopoesis, also der autopoetischen Systeme, das heißt psychische Systeme, die sich autopoetisch aus Gedanken erzeugen, weil immer nur Gedanke an Gedanke an Gedanke anschließen kann und die operativ geschlossen sind, und soziale Systeme, die aus Kommunikation entstehen, wo ein Kommunikationsakt an einen weiteren Kommunikationsakt anschließt, aber wie auch hier eine operative Geschlossenheit und in dem Sinne ein autopoetisches Kommunikationssystem haben. Wir haben in der letzten Folge hergeleitet, das strukturelle Verstehensdefizit, was durch diese autopoetische Geschlossenheit von Systemen einfach aus einer systemtheoretischen Perspektive da ist. Und was auch mit dem Begriff der doppelten Kontingenz gefasst werden kann. Kontingenz bedeutet jetzt erstmal nichts anderes als unbestimmt. Im Gegensatz zu der Emergenz, die ganz klar bestimmt ist. Wenn man sich jetzt nochmal vor Augen führt, wie aus einer systemtheoretischen Sicht Kommunikation funktioniert, wird das auch eben sehr schnell deutlich, dass wir von kontingenten Kommunikationsakten sprechen müssen. Wir haben ja im Sinne der Autopoiesis nicht etwa eine direkte Interaktion zwischen verschiedenen Personen oder verschiedenen psychischen Systemen, wie das zum Beispiel bei Watzlawick oder Schulz von Thun gedeutet wird, sondern wir haben ja vielmehr autopoetische, also operativ geschlossene psychische Systeme, die durch strukturelle Kopplung Kommunikationssysteme reizen können und ihrerseits wieder gereizt werden können. Und dadurch haben wir das strukturelle Verstehensdefizit. Alle beteiligten psychischen Systeme können sich darüber bewusst sein, dass diese Kontingenz da ist. Also ihnen ist klar, dass der Sinn nicht immer ganz eindeutig fassbar ist und Ego kann sich dessen bewusst sein und auch wissen, dass sein Gegenüber Alter weiß, dass er es weiß. Also deswegen ist die Kontingenz doppelt unbestimmt, aber auch bearbeitbar, dadurch, dass ja beiden psychischen Systemen diese Kontingenz bewusst sein kann. Und das heißt, das ist aus meiner Perspektive so eine erste Hilfestellung, die ich immer erlebe, gerade auch, sagen wir mal, in Beratungssituationen, wo es ein bisschen hektisch wird, wo es diffus und unklar wird, also wo diese Kontingenz wirklich spürbar ist. Das merkt man ja manchmal, dass die im Raum steht. Und je nachdem, wie die Kommunikationskultur in diesem sozialen System ist, die Kontingenz ausgehalten wird und thematisiert wird und versucht wird, diese doppelte Kontingenz zu entschärfen, indem man darüber redet, wo die Unklarheit ist. Manchmal ist es aber auch so, und auch das erlebe ich immer wieder in Beratungskontexten oder auch in Arbeitsgruppen in Schulen, dass das ein Unwohlsein auslöst und dass über solche Kontingenzsituationen hinweggegangen wird, ohne sie zu klären oder ohne den Versuch zu unternehmen, sie zu klären. Und da und hinter steckt, so nehme ich das wahr, oft so ein Unbehagen, dieses Unbehagen, eine kontingente Situation auszuhalten. Und das ist eben das, wo ich sagen würde, ich sehe da einen Benefit drin, wenn man sich wirklich mit Luhmann beschäftigt hat und akzeptiert, dass doppelte Kontingenz und strukturelles Verstehensdefizit einfach in der Logik der Situation angelegt sind und überhaupt nichts Schlimmes sind und niemand schuld daran ist, sondern dass man einfach versuchen sollte, die Übersetzungsfehler struktureller Kopplung sichtbar zu machen, nicht recht haben zu wollen, sondern immer zu versuchen, die Kommunikation anschlussfähig für alle beteiligten psychischen Systeme zu halten und eben danach zu gucken, an welcher Stelle ist es denn jetzt unklar, an welcher Stelle muss die Kontingenz entschärft werden, um Anschlussfähigkeit offen zu halten. Das nennen Nolter und Nöcker, bezeichnen das in ihrem Aufsatz zum Nutzen von der Systemtheorie von Luhmann in einem therapeutischen Kontext als eine anregungsoffene Kommunikation zu gestalten. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz treffender Begriff für den Nutzen, den ich ziehen kann, wenn ich eine Systemtheorie à la Luhmann für mich in der Grundperspektive und in meiner Beraterhaltung oder auch in meiner Haltung als Moderator, als Führungsperson in einer Schule, in schulischen Arbeitsgruppen, in einer Steuergruppe, in einer Leitungsgruppe, für mich in meiner moderativen Haltung mit drin habe. Den Versuch, immer wieder die Kontingenz, wenn sie auftritt, so zu entschärfen, dass möglichst viel Anschlussfähigkeit bei allen gegeben ist. Ich versuche auch immer so ein bisschen den Dreh zu kriegen auf eine doch möglichst konkrete Ebene, was für eine Anschlüsse gibt es von diesen Perspektiven nach Luhmanns Systemtheorie auf so tradierte Formen guten Beraterhandelns, gute Beraterinnenhandelns oder Coaching-Methoden, weil ich glaube, die sind da, ne? Natürlich, Luhmann ist kein Methodenkoffer, aber Luhmanns Systemtheorie als eine Perspektive und Haltung hilft mir, in entscheidenden Situationen auf bestimmte Tools zurückzugreifen, die auch in einem ganz anderen Kontext entwickelt worden sind als in Luhmanns Systemtheorie, die aber vielleicht genau dabei helfen für das, was Luhmann mit seinen Worten beschreibt. Und ich glaube, die schönen zirkulären Fragen, die an jedem Beraterinnen- und Beraterkoffer drin sind, die sind eine wunderbare Möglichkeit, um Übersetzungsfehler struktureller Kopplung sichtbar zu machen. Also wenn man merkt, es wird konfliktiv oder es wird so diffus und unklar, gar nicht so direkt die Personen anzusprechen, was meinen sie denn jetzt damit oder warum ist das denn ein Problem, sondern von hinten rum zu fragen, was würde zum Beispiel ein guter Freund Ihnen für ein Feedback geben für diese Einschätzung, die Sie haben. Oder was würde XYZ zu dieser Frage sagen? Also mit dieser Technik der zirkulären Fragen die Situation von Kontingenz in Kommunikation zu entschärfen und dadurch, ne, das ist der erste Punkt, Übersetzungsfehler struktureller Kopplung sichtbar und bearbeitbar zu machen. Zweiter Punkt. Ich hatte es vorhin gesagt, ich glaube, dass durch eine Auseinandersetzung mit Luhmanns Systemtheorie ich als Berater, als Beraterin, als Moderatorin, als Moderator von einer Arbeitsgruppe unglaublichen Zugewinn an Tiefenschärfe und Problembewusstsein kriege. Und das verbinde ich mit dem sogenannten Beobachtungen erster und zweiter Ordnung, die Luhmann für sich unterscheidet. Ich zitiere jetzt hier wieder Tiedtke, der in seinem Aufsatz nochmal klärt, was Beobachtungen erster und zweiter Ordnung sind. Und er schreibt, Beobachtungen erster Ordnung sind naiv operierende Fremdreferenzen. Beobachtungen zweiter Ordnung sind differenzbewusste Beobachtung von Beobachtung. Und weiter? Man wird damit zugleich frei für den Blick auf theoretische Alternativen, weil man nicht mehr umhinkommt, alle Unterscheidungen als Selektion aus einem Möglichkeitsraum zu sehen, die immer auch anders gewählt werden könnten. Was heißt das jetzt? Das heißt, eine Beobachtung erster Ordnung ist die Art und Weise, wie wir im Alltag und auch im schulischen Alltag, in Arbeitsgruppen, in Steuergruppen, auf Schulkonferenzen, wo auch immer, an Diskussionen uns beteiligen, wenn es um inhaltliche Fragen geht. Wir haben eine bestimmte Überzeugung, was richtig und was falsch ist, und wir treten für die ein. Und das ist eine Beobachtung erster Ordnung, weil, ne, wir erinnern uns an den Beobachtungsbegriff, diese Kommunikation fast immer darüber läuft, dass, wir erinnern uns, George Spencer Brown, Laws of Form, draw a distinction and make an indication, eine Unterscheidung gezogen worden ist und eine der beiden Seiten bezeichnet worden ist. Und mit diesen Beobachtungen erster Ordnung, darüber läuft ganz, ganz viel Diskussion in Schule ab, über Qualität ab. Und oft passiert es dann, so erlebe ich das zumindest oft in schulischen Kontexten, dass die eigentliche Frage, worum geht es auf einer tieferen Ebene? Was definiert denn eigentlich die Qualität, die wir erreichen wollen? Was ist unser Auftrag? Aus dem Blick gerät und die Diskussion oft auf eine Ebene rutschen, wer hat recht, wer hat nicht recht, und dann so ein Detailgehakle und um Auseinandersetzung, nein, ich möchte dazu aber noch sagen, losgeht, und gar nicht mehr die Frage in den Raum gedrückt wird, und das ist nämlich jetzt die Beobachtung zweiter Ordnung, hilft uns die Differenzziehung, die wir hier eigentlich diskutieren, weiter, um eine wirkliche Qualitätsverbesserung in unserer alltäglichen Arbeit zu erreichen. Und das ist das, was Tiedtke hier meint, Beobachtung zweiter Ordnung, man wird zugleich frei für den Blick auf theoretische Alternativen, weil man nicht mehr umhinkommt, alle Unterscheidungen als Selektion aus einem Möglichkeitsraum zu sehen. Also das heißt, aus meiner Perspektive, wie ich das erlebe, wenn ich für mich in einer Diskussion, in einer schulischen Arbeitsgruppe, in einem Beratungskontext, wo ich als Berater, als Beraterin mit in der Steuergruppe bin und die ein bisschen ja beobachten kann, worüber diskutieren die eigentlich gerade, immer die Sensibilität mitzubringen, die Leitdifferenz, mit der die gerade beobachten und ihre Kommunikation strukturieren, ist diese Leitdifferenz eigentlich überhaupt hilfreich, damit die zu ihrer Qualitätssteigerung kommen, zu der sie kommen wollen oder zu der wir kommen wollen. Das heißt, der Fokus kann sich verschieben, wie etwas beobachtet wird und nicht was beobachtet wird. Die Frage in den Mittelpunkt zu stellen, wie nehmen wir wahr, dass etwas ein Problem ist oder verbesserungswürdig ist? Ist das denn wirklich das Problem? Und welche Probleme unserer alltäglichen Praxis nehmen wir eigentlich gar nicht wahr, weil wir mit dieser Leitdifferenz beobachten? Und welche Probleme sollten wir vielleicht viel mehr wahrnehmen? Also an welcher Stelle sollten wir unsere Leitdifferenz der Beobachtung verändern, um unseren Auftrag, den wir haben, bestmöglich wahrzunehmen? Also ist die Beobachtung zweiter Ordnung die Beobachtung der Beobachtung. Das kann man jetzt auch wieder so ein bisschen zurückbinden an ja so methodisches Vorgehen in Beratung, systemischer Beratung oder in Coaching-Kontexten. Eines davon, wo ich so eine Analogie sehe, ist der sogenannte Ökologie-Check. Also der immer fragt, wenn Sie diese Entscheidung treffen, wenn Sie als Gruppe, Sie als Person diese Entscheidung treffen, welche Nebenfolgen nehmen Sie eigentlich in Kauf, wenn Sie das umgesetzt haben? Und lohnt sich die Veränderung, der Zugewinn der Qualität vor dem Hintergrund der Nebenfolgen? Systemtheoretisch gesprochen ist das eigentlich nichts anderes als die Beobachtung zweiter Ordnung, nämlich hilft die Leitdifferenz der Beobachtung im Veränderungsprozess, ne, zum Beispiel sollen wir mehr oder sollen wir weniger Hausaufgaben pro Fach geben? Oder muss ich vielleicht die Leitdifferenz ganz anders wählen, nämlich brauchen wir vielleicht Lernzeiten statt Hausaufgaben? Das wären genau Beobachtungen erster und zweiter Ordnung. Man diskutiert über Hausaufgaben, wie viel werden gegeben, erster Ordnung. Oder man hinterfragt, ob diese Differenz mehr oder weniger Hausaufgaben überhaupt zielführend ist und ob man die Leitdifferenz nicht viel mehr verändern müsste. Und dadurch weitet sich natürlich ganz massiv der Blick. Kurzum, die Beobachtung zweiter Ordnung ermöglicht es mir in Veränderungsprozessen unter den Eisberg zu gucken, wenn man jetzt mal dieser Metapher aus agilen Frameworks bleibt oder zu dieser Metapher agiler Frameworks geht. Und ich kann mich den wirklich großen Fragen nach Veränderungen im Blick nehmen, nämlich die Frage, warum tun wir das? Und welche Veränderung und Verbesserung wollen wir denn wirklich erreichen? Und ich kann dadurch verhindern, dass ich nur auf der Wasseroberfläche rumschippere und mir irgendwie den schönen Teil vom Eisberg angucke, der irgendwie ein bisschen über Wasser guckt, aber mich eigentlich gar nicht mit dem tiefgehenden, dahinterliegenderen Problem auseinandersetze. Und das ist eben, zumindest für mich erlebe ich das, durch eine Auseinandersetzung mit Luhmann, immer wieder im Kopf zu haben, mit welcher Leitdifferenz diskutieren wir und beobachten wir hier eigentlich gerade und müssten wir nicht vielmehr mal unsere Leitdifferenz beobachten, um zu einer wirklichen qualitativen Diskussion und damit auch zu einer wirklich qualitativen Veränderung zu kommen. Nochmal zurück, auch hier helfen, glaube ich, zirkuläre Fragen, um diese Beobachtung zweiter Ordnung zu ermöglichen, indem man zum Beispiel eben sagt, was würden denn zum Beispiel unsere Schülerinnen und Schüler dazu sagen, was wir hier gerade diskutieren? Oder was sagen uns unsere Schülerinnen und Schüler in 20, 30 Jahren, wenn sie erwachsen sind, was sie eigentlich von uns gebraucht hätten in der Schule heute, damit sie auf die Welt von morgen vorbereitet sind? Und damit kommt man natürlich immer wieder ein Stück weit raus aus diesen, ja, habituell ganz stark verankerten Leitdifferenzen, mit denen wir beobachten, die aber letzten Endes Ausdruck unserer tradierten aktuellen Praxis sind, die wir eigentlich verändern wollen. Dritter Punkt. Gelassenheit im Umgang mit Nichtverstehen und Nichtentwicklung. Auch hier möchte ich wieder den einen Aufsatz von Tiedtke zitieren, zu Beginn, um den dann ein bisschen auseinanderzunehmen. Tiedtke schreibt, Luhmanns Theorie ist enttäuschend, weil sie nicht fragt, was man tun kann, um die Welt zu ändern oder gar zu retten. Ihr geht es stattdessen um die radikalere Frage, wie man erklären kann, dass sie fortbesteht. Wer diese Art zu denken schätzt, wird habituell eher zum Respekt vor der Eigendynamik und Komplexität gesellschaftlicher und psychischer Phänomene neigen. Praktisch tendiert man dann wohl eher zur Zurückhaltung gegenüber kausalen Änderungshoffnungen und entsprechenden Versprechen. Wenn man das mal runterbricht, dann muss man aus einer systemtheoretischen Perspektive sagen, Organisationen, psychische Systeme und mit Organisationen auch Schulen, und die Lehrer und Lehrerinnen in Schulen und die Schülerinnen und Schüler in Schulen und die Eltern von den Schülerinnen und Schülern in der Schule, die haben alle extrem gute Gründe, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und diese Gründe sind immer dort verankert, wo die strukturierte Eigenkomplexität dieser Systeme sind, sei es die psychischen Systeme oder seien es die sozialen Systeme. Also das machen die nicht willkürlich, sondern das hat einen evolutionären Sinn, dass sie das tun. Das ist vielleicht manchmal dysfunktional, wenn das Außenstehende andere psychische Systeme oder andere Kommunikationssysteme beobachten. Das ist aber für die Systeme total funktional, sonst würden sie es nicht tun. Das ist jetzt natürlich, wenn man so will, wieder ein bisschen evolutionär banal gesprochen, weil es, ne, und das ist ja ein Vorwurf, der Luhmann immer gemacht wird, dass er dadurch, durch diese Perspektive, das, nicht Luhmann, sondern die Systemtheorie nach Luhmann, durch diese Perspektive ein unglaubliches konservatives Element hat. Und ja, natürlich, das stimmt, dass das ein konservatives Element ist, aber es ist halt einfach nun mal eine extrem treffende Beschreibung und eine extrem treffende Erklärung, warum so viele Phänomene, die wir erleben, so veränderungsresistent sind, weil sie eben, in ihrer Eigenlogik einen ganz großen Sinn darin haben, so zu handeln oder so zu kommunizieren, wie sie es tun. Und das können Außenstehende, andere psychische Systeme, andere Kommunikationssysteme oft gar nicht beurteilen. Und deswegen laufen auch so viele Reformvorhaben aus meiner Perspektive ins Leere, weil die grundlegenden Strukturbedingungen, zum Beispiel vom Arbeitsfeld Schule, überhaupt nicht verändert werden, sondern die ganz zentralen Big Points, Bewertung, Selektion, ein rhythmisierter Schulalltag, Schulpflicht und so weiter, solange sich an denen nichts geändert, solange sich an denen nichts ändert oder geändert wird, dann werden auch weiterhin die dysfunktional erlebten Verhaltensweisen total rational sein oder evolutionär sinnvoll aus Perspektive der psychischen, beteiligten psychischen Systeme und sozialen Systeme. Und um die ungeliebten Verhaltensweisen und Kommunikationsakte unwahrscheinlicher zu machen, müsste man an diese Big Points drangehen. Ich will jetzt gar nicht dafür eine Lanze brechen, die Schulpflicht aufzuheben oder sonst was oder Benotung aufzuheben oder so. Der Punkt ist, dass solange diese maßgeblichen Strukturbedingungen weiter bestehen, viele von den Dingen, über die wir motzen in Schule, wahrscheinlich fortbestehen werden, weil es hochrational ist, evolutionär, dass sich die psychischen Systeme so daran anpassen, wie sie sich eben anpassen, seien es Lehrerinnen und Lehrer oder Schülerinnen und Schüler. Das heißt, was bringt uns die Systemtheorie? Ich glaube, die Systemtheorie bringt uns extrem viel Demut bei. Demut, wenn Veränderung wirklich mal gelingt und verschiedene, lassen wir Menschen mal kurz wieder zu, verschiedene Menschen aus verschiedenen Rollen einen Veränderungsprozess subjektiv als sinnvoll erleben und jetzt sinnvoll im ganz alltäglichen Sinne, die finden das gut, dass man ganz große Demut davor haben sollte und sich unglaublich freuen sollte, wenn das gelingt. Und man sollte akzeptieren, dass Veränderung immer, mehr oder weniger, inkrementell ist. Veränderung in sozialen Systemen, Veränderung im psychischen System wird immer daraus bestehen, aus kleinen Schritten, 4 Schritte vor, 3 zurück und manchmal auch nur 3 Schritte vor und 4 Schritte zurück. Veränderung kann nur inkrementell sein, weil in autopoetisch geschlossenen Systemen kann das gar nicht anders funktionieren. Und auch mit dem Begriff der Autopoiesis nochmal, Sinn für eine Veränderung, also warum muss ich mein Verhalten verändern, warum soll ich meine Denkweise verändern, warum soll ich meine alltäglichen Praxen verändern, das kann immer nur innerhalb der strukturierten Eigenkomplexität eines autopoetischen Systems verstanden werden. Und niemand kann darauf kausal Einfluss nehmen. Keiner. Und das betrifft sowohl die psychischen Systeme als auch die sozialen Systeme. Das heißt, Entwicklung, systemtheoretisch gesprochen, Entwicklung kann nur dann gelingen und wirklich in der Haltung ankommen, wenn die Leitdifferenzen der Beobachtung in sozialen Systemen, Kommunikation, psychischen Systemen, meinen Gedanken, den Gedanken meiner Kolleginnen und Kollegen, der Schülerinnen und Schülern, wenn die verändert werden. Und das geht niemals ohne Widerstände. Und auch deswegen Demut vor dem Widerstand, ne? Vielleicht einfach auch nochmal in unsere Folge reinhören, Episode 1, unsere allererste Folge, Umgang mit Widerstand in Veränderungsprozessen, das ist stinknormal. Veränderung dauert lange. Passiert nicht von heute auf morgen. Wenn die von heute auf morgen passiert, ist irgendwas ganz Komisches passiert und das ist selten aus einer humanistischen Perspektive gut. Eine Veränderung muss anschlussfähig sein in dem psychischen System und im Kommunikationssystem. Ne? Die Variable des Sinns muss irgendwo fassbar sein. Ohne Anschlussfähigkeit kann ich sie vergessen. Und jetzt wieder konkrete Ebene. Was heißt denn das im Alltag? Man braucht unbedingt bei Veränderungsprozessen stringente, klare Führungskommunikation, warum eine Veränderung nötig ist, unerlässlich ist und damit die Kommunikation so zu reizen, dass sie allen beteiligten psychischen Systemen die Notwendigkeit der Veränderung immer wieder anbietet. Man wird die Leute nicht kausal überzeugen können. Man kann die Kommunikation, damit sind wir beim ersten Punkt auch wieder, Kommunikation anregungsoffen gestalten, dass möglichst vielen Beteiligten es möglich wird, in ihrer strukturierten Eigenkomplexität nachzuvollziehen, warum macht das Sinn? Ne, und da ist man jetzt wieder, wie macht man das? Was sind da jetzt Handwerkszeug ganz konkret, wie ich das hinkriege? Ne, auch Vergleiche da wieder, Folge 1, Umgang mit Widerständen in Veränderungsprozessen. John Cotter, Leading Change, ne, seine 7 Stufen, um Veränderungsprozesse zu gestalten. Der erste Schritt, create a common sense of urgency. Ne, John Cotter macht das, ne, mit einem Beispiel einer Pinguin-Kolonie, die auf dem schmelzenden Eisberg sitzt und die Pinguine wollen da nicht runter, weil viele Pinguine sagen, der Eisberg schmilzt doch gar nicht, ach, das dauert noch so lange. Wenn den Pinguinen klar ist, dass ihr Eisberg schmilzt und sie einfach einen neuen Eisberg finden müssen, dann werden die sich in Bewegung setzen. Und das ist, glaube ich, eben ein ganz, ganz zentraler Punkt und den ich jetzt auch wieder, das ist jetzt nur eine subjektive Zuschreibung von mir, aber für mich das Verständnis von Kommunikation nach Luhmanns Systemtheorie für mich einfach nochmal viel, viel, viel tiefer gehen, dann eine Klarheit geschaffen hat, wie wichtig dieser erste Schritt ist, create a common sense of urgency. Weil wenn ich den geschafft habe, dann stelle ich Anschlussfähigkeit in den psychischen Systemen her. Und wenn ich das nicht schaffe, diese Anschlussfähigkeit nicht herzustellen, dann brauche ich die ganzen anderen Schritte, die Cotter zum Beispiel in seiner Leiter hat, überhaupt nicht mehr zu gehen. Oder andere Schritte, ne, Theory U oder weiß der Geier was. Das brauche ich nicht. Wenn ich in der Kommunikation nicht klar gemacht habe, warum Veränderung notwendig ist, dann wird die nicht anschlussfähig sein und ich werde einen Veränderungsprozess wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich zum Ende ziehen können. Wenn man es jetzt bezieht, ne, wieder auf aktuelle Diskussionen um agile Frameworks, ne, schöne Golden Circle, der Purpose, why are we doing this? Nicht how are we doing this, sondern why. Das Why, das Warum ins Zentrum stellen. Warum wollen wir eine Veränderung? Welchen Qualitätszuwachs wollen wir damit erreichen? Und das schafft Sinn und das schafft Anschlussfähigkeit. Sodass ist ja auch nicht verwunderlich. Im Wesentlichen ist Luhmanns Systemtheorie eine Theorie über Kommunikationssysteme. Dass sinnerzeugende Kommunikation das A und O ist, um Veränderungsprozesse gut zu gestalten. Der vierte Punkt, ich finde, der hat den schönsten Titel, die brauchbare Illegalität. Ich finde das einen sehr schönen Begriff, den Luhmann selber geprägt hat. Manchmal auch übersetzt mit kontrollierte Regelüberschreitung, der die Perspektive eben einnimmt aus der Organisationspsychologie, der Organisationssoziologie, die man sich eben von der Systemtheorie ableiten kann. Organisationen und damit auch Schulen sehen sich ganz oft widersprüchlichen Erwartungen ausgesetzt. Die Erwartungen werden sowohl von außen, von der Umwelt an sie herangetragen, als auch, dass die innerhalb der Organisation selbst generiert werden. In der Schule kennen wir das unglaublich viel, ganz viele Gegensatzpaare. Gehorsam und Disziplin gegen freie Entfaltung des Individuums, Bewertung und Selektionsaufgabe gegenüber der Förderung der individuellen Fähigkeiten und des Lernens ohne Druck. Und wir können diese Gegensatzpaare unglaublich weiter fortschreiten. Da gibt es ja unzählige. Und all diesen Gegensatzpaaren ist ja gemeinsam, dass sie als ein Gegensatz erscheinen und oft auch so diskutiert werden, aber die Aufgabe der Schule eigentlich darin besteht, eine Synthese herzustellen aus diesen Widersprüchen. Und das ist manchmal sehr schwierig. Organisationen wollen ja immer möglichst klare Handlungsanweisungen an ihre Mitglieder geben. Und diese Handlungsanweisungen müssen irgendwie in konsistente Strukturen überführt werden, die auch einfach dauerhaft vergleichbares und zuverlässiges Handeln ermöglichen. Wir kennen das aus der Schule, das sind Erlasse, das sind Verfügungen der Schulaufsicht, das sind Schulprogramme, die Schulen sich geben, das sind Konzepte, die Schule schreiben und so weiter und so fort. Aber in diesen ganzen Erlassen, Schulprogrammen, Konzepten und so weiter können niemals alle widersprüchlichen Erwartungen durch formale Regelungen aufgelöst werden. Wir kennen das auch. Nicht jeder Erlass und nicht jedes Kriterium von länderspezifischen Qualitätstableaus, was denn jetzt eine gute Schule ist, die sind 1:1 in Schulen umgesetzt. Wage ich jetzt mal zu behaupten. Sondern da gibt es immer ein paar Punkte, die sind mal mehr, mal weniger oder auch anders umgesetzt. Das ist einfach so. Und für den Umgang mit diesen Widersprüchen, die ja alle erleben, tagtäglich, bilden sich in Organisationen und damit auch in Schulen informelle Ordnungen aus, neben der formalen, offiziellen Ordnung. Und diese informelle Ordnung kann den formalen Vorgaben durchaus widersprechen. Die können für die Organisation aber trotzdem total funktional sein und werden daher auch in der Organisation geduldet. Brauchbare Illegalität ist also ein Mittel zur Bewältigung widersprüchlicher Erwartungen. Dass Organisationen ausbilden. Wenn sowas auffällt, Ja, das gibt dann, in der freien Wirtschaft sind das oft größere Skandale. In Schulen sind die Skandale meistens gar nicht so groß. Aber wenn das auffällt, wird der Fehler in aller Regel personalisiert. Also wird fast immer einer oder einzelne Person zugeschrieben. Die Schuldigen sind gefunden, die Organisation, Schule kann weiterarbeiten wie bisher, bis die nächste Paradoxie ihre Opfer fordert. Aber das ist das Grundproblem, dass die existierenden Paradoxien nicht durch formelle Verordnung gelöst werden können, sondern informeller Umgang damit gefunden werden muss mit den Dilemmata. Das ist eine ganz kreative Art und Weise, wie Organisationen damit umgehen. Sie dürfen es aber nicht. Deswegen werden die Schuldigen auf einer personalen Ebene gefunden. Systemtheoretisch kann man das auch wieder alles ein bisschen anders sehen. Ne? Und da würde ich jetzt gern Stefan Kühl zitieren, Organisationssoziologen aus Bielefeld, ne? Also auch aus der Heimatuni von Niklas Luhmann. Das Paper ist auch verlinkt auf unserer Homepage. Was der sagt zur brauchbaren Illegalität. Entgegen dieser Personalisierung legt eine systemtheoretische Sicht eine grundlegend andere Erklärung für Regelabweichungen und Gesetzesverstöße nahe. Regelabweichungen sind für Organisationen funktional. Nicht umsonst gilt der Dienst nach Vorschrift als die effektivste Streikform, um eine Organisation lahmzulegen. Wenn alle Regeln und Anweisungen buchstabengetreu ausgeführt werden, wird die Organisation auch bei noch so guter Planung immer schwerfälliger. Die Organisation zerbricht an der rigiden Auslegung ihrer formalen Strukturen. Sie geht an ihrem Ordnungs- und Verordnungswahn, ihrer Regulierungswut und ihrem Regulierungsfetischismus zugrunde. Niklas Luhmann spricht hier von der brauchbaren Illegalität in Organisationen. Organisationen lösen die häufig fehlende Passung ihrer formalen Struktur dadurch, dass sie den Mitarbeitern zwar ein formal konsistentes Regelwerk vorgeben, gleichzeitig aber ein gewisses Maß an informalen Abweichungen dulden. Es wird akzeptiert, dass sich kleine und große Schleichwege ausbilden, die im Widerspruch zu den offiziellen Dienstwegen stehen. Es wird geduldet, dass Ziele, Verfahren und Richtlinien immer wieder umdefiniert, gedehnt und umgangen werden, sofern dadurch die Starre des formalen Regelwerks abgemildert werden kann. Es wird ertragen, wenn bei der Rekrutierung, Versetzung und Entlassung vom Personal nicht immer alles nach den Regeln abläuft, weil sonst häufig nicht das geeignete Personal zur geeigneten Zeit zur Verfügung stände. Erst die Möglichkeiten zur punktuellen Abweichung vom formalen Regelwerk geben der Organisation eine gewisse Leichtigkeit. Widersprüchliche Anforderungen an die Mitarbeiter müssen nicht sofort durch ein neues formales Regelwerk entschieden werden, sondern man duldet, dass Mitarbeiter in gut begründeten Fällen von den formalen Regeln abweichen. Gleichzeitig verhindert die Existenz der formalen Ordnung, dass alle tun, was sie wollen. Und ich glaube, das umschreibt sehr gut, was Schulen auch leisten müssen, neben klarer, guter Schulprogrammarbeit, klarer Konzeptarbeit, möglichst effizienter Umsetzung von vorgegebenen Erlassen und Verordnungen, nämlich Selbstorganisation zuzulassen. Zwar in einer geklärten Struktur und nicht in einer, die beliebig ist, aber Selbstorganisation zuzulassen von einzelnen Kolleginnen und Kollegen, auch von Schülerinnen und Schülern, von Teams, um mit den alltäglichen Paradoxien umgehen zu können, die einfach da sind aufgrund der Tatsache, dass man sich in einer Organisation befindet. Ich habe das auf verschiedenste Art und Weise schon erlebt, in den Schulen, wo ich selber gearbeitet habe, die Schulen, die ich beraten habe, im Kontext des Lehrerfortbildungssystems, des staatlichen, dass diese Frage, wird Selbstorganisation zugelassen, um die Paradoxien, die im Alltag auftreten, zu entschärfen und im Sinne einer Entwicklungsoffenheit damit umzugehen oder wird darauf bestanden, auf die formalen Regeln, dass das aus meiner Perspektive eine unglaubliche Frage des Zugewinns an Qualität ist. Wenn immer nur auf die formalen Regeln bestanden wird, habe ich es oft erlebt, dass es wirklich genau wie der Kühl das beschreibt, Stillstand ist, keine Entwicklung und am Ende auch wirklich eine beschissene Qualität rauskommt hinsichtlich des Auftrags, den Schulen oder zum Beispiel Lehrerfortbildungssystem haben. Und auch da wieder jetzt auf eine konkrete Ebene zu gehen, was heißt denn das jetzt für einen Alltag, wenn ich Beraterin bin, Schulen, Organisationen berate oder wenn ich Mitglied einer Schulleitung bin oder eines schulischen Entwicklungsteams? Was mache ich denn jetzt damit, mit dieser Perspektive der Systemtheorie, dass es eine brauchbare Legalität gibt und die wichtig ist? An erster Stelle glaube ich, der ganze aktuell seit Covid diskutierte Hot Agile Shit hilft uns da eine ganze Ecke weiter. Erster Punkt, Purpose klären, zum Beispiel in Form von einer guten Leitbildarbeit und wirklich in der Haltung verankern. Das Why, ne, der Golden Circle hatten wir gerade. Warum tun wir etwas? Was ist unser Auftrag? Und wenn ich das gut geklärt habe in meiner Organisation, wenn das wirklich in der Haltung der Menschen angekommen ist, systemtheoretisch gesprochen, wenn das die Leitdifferenz der Beobachtung in dem psychischen System und in den Kommunikationssystemen sind, dann kann ich das eigentlich ganz gut selbst organisiert laufen lassen. Weil die Leute dann ja mit dieser Leitdifferenz ihre alltäglichen Paradoxien und Fragen, die sie haben, beobachten und mit dieser Leitdifferenz des Whys, des Purpose, versuchen diese Paradoxien selber zu entschärfen. Und das werden sie relativ effizient und gut tun, aber sicherlich viel effizienter, als wenn alles durch den Flaschenhals eines formalen Regelwerks oder vielleicht sogar durch den Flaschenhals der Führungsebene muss. Weil dann passiert gar nichts mehr, weil das viel zu lange dauert. Ich brauche, um Selbstorganisation zuzulassen, klare Frameworks. Ne? Und auch da sind wir wieder bei der ganzen Diskussion um agile Bewegung, ums agile Manifest. Agilität funktioniert nicht beliebig, indem jeder tut, was er möchte, sondern Selbstorganisation funktioniert in klar umrissenen Zeithorizonten, mit klar umrissenen Rollen, mit klar umrissenen Aufträgen. Dann funktioniert Selbstorganisation und dann wird sie eben auch nicht chaotisch, sondern zielführend, um alltägliche Paradoxien zu entschärfen. Die Führungsrolle kriegt eine ganz entscheidende Perspektive. Ich glaube, dass eine Führungsrolle, die diesen Begriff der dienenden Führung, Collaborative Leadership, ist hinterlegt, auch als Literatur bei der SE-Akademie zu dem agilen Kulturwandel in Schulen gestalten, könnt ihr da nachlesen. Also eine Führung, die es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, situationsangepasste Lösungen zu finden und den Rücken stärkt, wenn es mal dazu kommt, dass aufgrund einer kontrollierten Regelüberschreitung im Rahmen der brauchbaren Illegalität jemand sagt, das darfst du aber gar nicht. Wenn Führung da den Rücken stärkt und sagt, da haben sie recht, das darf der vielleicht nicht, der hat aber gute Gründe, warum er das getan hat und ich würde Ihnen die gerne nochmal erklären. Wenn Führung das macht, dann schafft sie ein Umfeld und eine Kultur der Zusammenarbeit und der Entwicklungsoffenheit, wo Menschen sich bereit sind, auf Entwicklung und auf neue Experimente einzulassen. Wenn Führung darauf zurückfällt, immer nur die formalen Regeln zu betonen, dann wird auch der Rest der Organisation sich so verhalten und sie werden keine kreativen Lösungen suchen. Das heißt, brauchbare Illegalität muss vor allen Dingen von der Führungsebene akzeptiert, ja, und vielleicht auch vorgelebt werden. Und das Ganze natürlich hier, ne, in dem vollen Bewusstsein, dass das natürlich eine Büchse der Pandora ist, die man im Zweifelsfall aufmacht. Aber ich glaube, wenn man Schulen wirklich mal fortentwickeln will, im Jahr 2024 wird man nicht drum herum kommen, darüber zu sprechen und das auch tatsächlich, ja, mehr zu machen, weil sonst werden sich Schulen nicht groß fortentwickeln. Zum Schluss, was heißt denn das jetzt? Braucht es Luhmann? Braucht es Luhmanns Systemtheorie für gute Beratung, für Schulentwicklung? Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, gute Beratung, gutes Coaching, gute Schulentwicklungsberatung, gute Schulentwicklung, das geht alles auch ganz ohne Luhmann, ganz ohne allgemeine Systemtheorie. Das braucht keiner. Also ohne mich jeder beschäftigt zu haben, kann ich ein wunderbarer Berater sein, ein wunderbares Steuergruppenmitglied. Kann sie nützlich sein? Auf jeden Fall, ganz bestimmt. Die Theorie ermöglicht, so habe ich das versucht, immer wieder jetzt klarzumachen, einen sehr genauen Fokus auf die Bedingungen, die bestimmte Entwicklung wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen. Durch die Fokussierung auf die Autopoiesis und die strukturellen Bedingungen von Verstehen, Kommunikation und Sinn hilft mir Luhmanns Systemtheorie, eine Haltung im Alltag zu entwickeln und auch sensibel auf Kommunikationssituationen zu reagieren, um Entwicklungsoffenheit wirklich hochzuhalten. Und ich glaube, da hilft sie ganz viel. Aber allein die Kenntnis von Niklas Luhmanns Systemtheorie wird überhaupt nicht dazu beitragen oder ist keine Garantie dafür, dass das tatsächlich in der Praxis von der Person umgesetzt wird. Sondern es ist wirklich die Frage, wie stark das in der Haltung verankert und angekommen ist und wie sehr es eben auch vielleicht nicht als ein Macht- und Distinktionsinstrument eingesetzt wird, nur um tolle, komplizierte Begriffe zu benutzen. Das war ja auch schon das, wo ich in der Einführungsfolge gesagt habe, dass das aus meiner Perspektive sehr quer ist. Also, braucht es Luhmann? Nö, nicht unbedingt. Kann er helfen? Ja, ich denke schon.
Das war die SE-Akademie von den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Dort findet ihr eine thematisch geordnete Übersichtsseite zu den SE-Akademien oder folgt uns auf Instagram oder unserem YouTube-Kanal.